Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir stimmen euch heute auf die neue Saison ein, indem wir auf das Pokalspiel gegen Aue zurückblicken und uns außerdem mit unserem kommenden Gegner, dem 1. FC Köln, beschäftigen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und weiterhin so fleißig zuhört. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Wir befinden uns gerade mit dem Hoffefunk zum 7. Mal in der Saisonvorbereitung. Was geht dir wenige Tage vor dem Bundesliga-Start durch den Kopf? Wie ist die Stimmung?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Eigentlich geht mir relativ wenig durch den Kopf und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Weil dann heißt es, dass du dir wenig Sorgen machst und dass du dich einfach freust, dass es endlich losgeht. Also ich glaube, man kann aus TSG-Sicht einfach nur festhalten, dass wir sehr beruhigt in die Saison starten können. Ich meine, unsere Transferperiode lief top, wir waren pünktlich, wir haben tolle Spieler geholt, die sich auch schon gut integriert haben, die Mannschaft macht einen guten Eindruck, wir haben viele Spieler auch losbekommen, wo wir ja auch schon gesagt haben, das sind so ein bisschen die Spieler auf dem Abstellgleis, die einem Probleme machen können innerhalb der Saison, da haben wir eigentlich auch die meisten losbekommen.
Die auch Gehalt fressen, ne?
Genau, also es wird ein guter Job gemacht. Dann zusätzlich darfst du natürlich auch nicht vergessen, wir haben unsere Pflichtaufgabe gemacht gegen Aue. Da gibt es ja auch immer irgendwie eine von 10 Mannschaften, die dann auch so eine Negativsensation schafft. Das waren wir dieses Jahr auch nicht.
Heidenheim gegen Jeddelo 2.
ja, klar. Obwohl bei Heidenheim ist es natürlich, ja, aber ist trotzdem eine krasse Sensation, egal ob Heidenheim hin oder her. Ja, aber es gibt einfach Mannschaften, denen passiert ist. Wir sind es dieses Jahr nicht gewesen. Und es spricht, Stand jetzt, ohne jetzt schon irgendwas zu jinxen oder sowas, es spricht relativ wenig gegen uns.
Ja, du hast völlig recht. Sorgenfreiheit ist eigentlich auch das perfekte Schlagwort jetzt nach dem, was passiert ist. Man scheint genau die richtigen Schlüsse gezogen zu haben aus dieser Katastrophensaison mit Matarazzo und Ilzer, wo ja auch schon ja, die ganze Scheiße eigentlich losging in der Transferperiode und auch ja, wahrscheinlich schon damit, dass Alex Rosen gespürt hat, okay, da ist jetzt einiges im Argen. Und ja, dann wurde ja alles auf links gedreht. Aber auch das ist ja, um das nochmal kurz anzusprechen, sehr positiv. Unsere Ösi-Connection scheint ja zusammen zu bleiben. Die Verträge wurden allesamt langfristig verlängert. Also da könnte man nur mit einer wir könnten auf ein langfristiges Bleiben bestehen sozusagen.
Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, zeigt ja eigentlich nur, dass man da nicht so naiv sein sollte und sagen sollte, okay, warum funktionieren manche Charaktere an manchen Orten? Dass man nicht einfach blind irgendwelche Leute zusammenwerfen kann, die woanders mal einen guten Job gemacht haben, sondern dass es ganz viel auch um Menschlichkeit geht und um Zusammenarbeit. Weil ich meine, jeder von uns hat irgendwie, außer ihr seid jetzt Schüler, dann vielleicht irgendwann bald, jeder von uns hat irgendwo einen Beruf. Und jeder von uns hat irgendwo Leute, mit denen er arbeitet. Und mit manchen funktioniert es besser und mit manchen schlechter. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, dass es deutlich mehr Spaß macht und produktiver ist mit Leuten, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und dann kannst du in deinem Job so gut sein, wie du willst. Wenn du aber beispielsweise mit deinem Gegenüber nicht kannst, dann wirkt sich das einfach aus. Und genau das haben wir eigentlich die letzten Jahre gesehen. Individuell waren das wahrscheinlich alles verdiente Individualisten. Ne? Also zuletzt nicht zuletzt Alex Rosen hat ja mehr als nur gezeigt, dass er es eigentlich drauf hat. Aber am Ende waren die Fronten eben so verhärtet, dass sich dieses Drumherum bis auf die Mannschaft ausgewirkt hat. Und ich glaube, ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, dass wir aktuell eine Mannschaft sind, wenn sich jetzt auch andere Vereine mit uns befassen, dass wir intern mit am besten und am harmonischsten funktionieren, wenn du das jetzt mal so ein bisschen vergleichst.
Ja, klar, weil man einfach Schicker in diesem Punkt ziemlich freie Hand gelassen hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist auch ein großes Risiko. Aber die TSG hat es ja insofern schlau gemacht, als dass die Verträge wirklich noch sehr, sehr lange laufen. Das heißt, wenn jetzt einer der Beteiligten wegrennt, muss man nicht sagen, ihr könnt alle mit, sondern man kann quasi warten, bis man selbst eine gute Lösung gefunden hat. Weil, da müssen wir natürlich auch ehrlich sein, also wenn Schicker und Ilzer in 5 Jahren noch bei der TSG sind, sorry, aber dann spende ich einen höheren dreistelligen Betrag. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Trotzdem ist es brutal wichtig. Ne? weil man
es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, David, wie das passieren könnte. Und das ist, wenn wir in den nächsten 5 Jahren zu einem der Top-Clubs werden, wo Ilzer theoretisch hinwechseln müsste.
Genau, also wenn wir
und quasi selbst,
ein Abo ja. haben auf Europa.
Und selbst dann ist es eher unwahrscheinlich, weil selbst dann, wenn wir jetzt wirklich eine Mannschaft werden sollten, durch Ilzer, ne, mal rein hypothetisch, wo er ja hin wollte mit eigentlich jedes Jahr Champions League und bla 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 und vielleicht auch um die Meisterschaft mitspielen, also wirklich ganz, ganz vorsichtig formuliert, selbst dann ist es unwahrscheinlich, dass er bleibt, weil wir ja innerhalb dieser 5 Jahre nicht so finanzstark werden, dass wir ihm dann das zahlen könnten, was irgendwelche anderen Clubs zahlen würden.
Absolut. Absolut. Ja, dann machen wir es doch gerade so, wenn du schon so ein bisschen kritische Töne anschlägst, dass ich noch einen kurzen kritischen Follow-up hier einschieben will, bevor wir zu ganz viel Positivem heute wieder kommen wollen. Und zwar ist es, kleines Follow-up, die Saisoneröffnung. Man muss es vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen, weil es, ich freue mich wirklich nicht darüber, genauso gekommen ist, wie wir es gesagt haben. 4.650 Leute haben sich die Saisoneröffnung im großen Stadion in der SNP Arena angesehen. Es gab trotzdem wohl lange Schlangen bei den Autogrammen von den Autogrammjägern. Aber es waren einfach traurige Bilder zu sehen, dass über 25.000 Plätze frei bleiben. Man kann es natürlich auch positiv framen. Unsere Damen spielen normalerweise vor 1.000 Zuschauern in der Damen-Bundesliga. Diesmal waren es 4.500. Das ist eine gute Nachricht in gewisser Weise, aber jetzt müssen wir keine Genies sein, um festzustellen, die hätten alle auch problemlos ins Dietmar-Hopp-Stadion gepasst. Und dann hätte man da ein pickepackevolles Stadion gehabt, hätte dort vielleicht auch die Männer zur Autogrammstunde einbestellen können und es wäre eine richtig gute Atmosphäre gewesen mit schönen Bildern. Weil die Damen sind es ja gewohnt, vor einem leeren Stadion zu spielen, so leid mir das tut. Ne? Ich glaube, ins Dietmar-Hopp-Stadion passen etwa 5.000. Normalerweise kommen, wie gesagt, 1.000. Also ich muss leider dabei bleiben, es ist nicht optimal gelaufen. Vielleicht kann man, und das ist ja die Hoffnung, den einen oder anderen begeistern, häufiger zu den Frauenspielen zu kommen, wobei auch das leider nicht gut gelaufen ist. Man hat gegen den Aufsteiger aus Stuttgart verloren und ja, kann ich leider nicht so viel Positives dran finden insgesamt.
Nee, ist so. Aber wir haben ja, wie gesagt, alles schon dazu gesagt. Es war meiner Meinung nach auch in der Vorab nicht durchdacht. Ne, es wirkt so wie so eine...
Es war improvisiert, ja, sage ich. Es war improvisiert.
Es wirkt wie so eine Idee, die so schnell entstanden ist. So, ja, na, muss man auch schon ganz ehrlich sagen, passt auch so ein bisschen natürlich in den heutigen Zeitgeist. Ah, dann geben wir den Damen eine Chance. Also wie gesagt, vollkommen legitimer Gedanke. Aber dann geben wir den Damen eine Chance, machen das, dann ist es auch noch gut für die Außenwirkung und so weiter. Aber ja, es war natürlich logisch, weil selbst die Saisoneröffnungen der letzten Jahre sind ja nicht ansatzweise ausverkauft, David. Wir waren die letzten Jahre ja eigentlich immer dort.
10
Was war da immer 10 so
bis 15, 10 bis 15.000 etwa.
Je nach Gegner. Also ich glaube, da waren teilweise auch 11 oder 12.000 da und selbst dann sieht das Stadion ja schon etwas traurig aus. Ne? Also es ist einfach leider so. Also nicht umsonst hat irgendwann mal irgendwelche Vereine oder sowas wie 60 München oder auch Hertha gesagt, sie wollen ein kleineres Stadion, weil das dann einfach voller aussieht. Was bringt dir das größte Stadion überhaupt, wenn du es nicht voll bekommst, ne?
Ja, genau, Jonas, das ist doch alles eine Frage des Framings, nennt man das. Hertha BSC Berlin könnte für sich reklamieren, dass sie super viele Fans für die zweite Liga haben.
Was auch so ist.
Die haben einen super Zuschauerschnitt, aber es sieht im Stadion immer traurig aus. Also könnte man entweder sagen, okay, krass, die haben 40.000 Zuschauer, aber man könnte auch sagen, krass, da sind über 25.000 Plätze leer. Ne, das ist genau das Problem. Und das Traurigste finde ich eigentlich, man hätte das verhindern können. Ich glaube, man hat sich ein bisschen überschätzt, dass man da viele Leute anlocken kann. Diese 4.600 Leute hätten, wie gesagt, ins Dietmar-Hopp-Stadion gepasst. Und das Dietmar-Hopp-Stadion hat ja auch ein Problem. Auch dort wird es nie voll. Ne, die U23, also unsere zweite Mannschaft, spielt dort... Ja, vor einem mehr als halbleeren Stadion, die Frauen vor einem mehr als halbleeren Stadion und so weiter. Und jetzt wäre es voll geworden. Man hat aber gesagt, wir versuchen es in der SNP-Arena und man hat es trotz einiges Aufwandes nicht geschafft, auch nur ein Drittel auszuverkaufen.
Obwohl, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, mit dem KSC-Spiel, was da im Dietmar-Hopp-Stadion organisiert wurde, auch da wäre, also wäre die TSG vor großen Problemen gestanden, organisatorischer Seite. Wenn da wirklich dann 5000 Leute in dieses Stadion kommen und es ist ausverkauft, mir hat das jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre da die Infrastruktur, um sowas wie einen riesen Andrang plus Verpflegung plus dann auch noch guter eine Punkt. Autogrammstunde da stemmen zu können. Also das wäre auch schon schwierig gewesen. Dann, da hat man sich dann einfach für den einfachen Weg entschieden und hat dann einfach gesagt, komm, wir haben doch in der SNP-Arena jegliche Struktur, machen wir es einfach da und hoffen einfach aufs Beste. Aber wie gesagt, wirkt wie eine Idee, die innerhalb von 5 Minuten entstanden ist. Und ja, am Ende vom Tag war ja die Umsetzung dann auch exakt so. Aber um jetzt mal wieder den Turnaround zu finden zum Positiven, am Ende vom Tag ist das den Spielern, Christian Ilzer und Schicker, scheißegal. Die denken jetzt schon nicht mehr daran und selbst wenn es an dem Tag dann ein bisschen komisch war oder wenn sich der ein oder andere Spieler gedacht hat, oh, die letzten Jahre war das aber anders, es ist ihnen scheißegal. Am Ende geht es um das Sportliche und da wird sich jetzt darauf konzentriert und fertig aus.
Genau, und ich hoffe auch, dass es fürs Frauenteam zumindest eher positiv war, weil wie gesagt, es waren über 4-mal so viele Zuschauer wie normalerweise.
Genau, also nehmen wir auch mal das Positive mit, aber trotzdem, Kritik ist da natürlich berechtigt. Nächstes Jahr einfach wieder so wie immer, rechtzeitig um den Gegner kümmern und dann ist das ja alles wunderbar.
Ja, also wir wären auf jeden Fall gekommen. Ich habe fest damit gerechnet, dass es zu einem Zeitpunkt ist wie immer. Wir hätten da Zeit gehabt, aber es gab dann halt nichts. Außer dann natürlich in Tottenham. Wie gesagt, super Gegner, keine schlechte Idee, aber halt, ja, haben wir in der letzten Folge schon verhandelt. Jetzt verhandeln wir mal das Spiel in Aue. Wir müssen uns alle vielleicht nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, gerade wir in unserem Alter um die 30, dass Aue nicht mehr das ist, was wir vielleicht im Hinterkopf haben. Aue hat jahrelang zweite Liga gespielt, sind jetzt abgestürzt in die Regionalliga und spielen auch da aktuell nicht ganz vorne mit. Ne? Das muss man sagen, also es ist ein Klassenunterschied, das Angenehme ist aber auch, Jonas, man hat den Klassenunterschied gesehen. 28 zu 5 Torschüsse, 3,4 zu 0,4 Expected Goals, also das war eine richtig erwachsene Vorstellung eines sehr, sehr jungen TSG-Teams.
Ja, und kurze Einstiegsfrage an dich oder beziehungsweise alle ZuhörerInnen können natürlich auch mitraten. Ich habe gerade unsere DFB-Pokal-Historie vor mir liegen. Übel, und oder? Ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt so an unsere DFB-Pokal-Historie denkst, dann ist es überwiegend negativ, oder? Würdest du mir zustimmen?
Ja.
Ne? Also, so, trotzdem. Wir haben das erste Mal teilgenommen am DFB-Pokal, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, im Jahr 2002, 2003. Und wenn ich es jetzt hier richtig übersehe, seitdem auch durchgängig. Ne, seit 2002, spannend. Durchgängig bis jetzt, also so ja, ungefähr, keine Ahnung, 24 DFB-Pokalsaisons. Was war unser bestes Ergebnis? Erste Frage, was war unser bestes Ergebnis? Unser bestes Abschneiden im DFB-Pokal?
Ja, ich glaube, das ist ab und zu mal Thema in den Medien. Ich glaube, es ist Top 8, also Viertelfinale.
Genau, Viertelfinale. Jetzt wird es aber spannend. Wie oft haben wir das Viertelfinale schon erreicht?
Höchstens 2-mal, oder?
7-mal.
Wirklich?
7-mal. Unangenehm. Und jetzt kommt auch nämlich, ja, genau, und jetzt, nee, aber jetzt kommt auch der Grund, warum wir uns daran nicht erinnern können. Weil wir sind jetzt auch noch nicht super alt.
Also ich würde sagen, ich bin oder wir sind vielleicht so seit 12 Jahren TSG-Fans etwa.
Genau. Circa. Und du musst deutlich älter beziehungsweise deutlich länger Fan des Clubs schon sein, um diese 7-mal mitbekommen zu haben.
Okay.
Denn es war wirklich im Jahr 2003, dann im Jahr 2009, im Jahr 2010, im Jahr 2011, im Jahr 2007 habe ich noch vergessen, 2013, 14 und das letzte Mal, das ist glaube ich das Spiel, an das sich alle noch erinnern können,
weil wir
da in der Verlängerung sehr, sehr ärgerlich ausgeschieden sind gegen Borussia Dortmund 2014, 15. Ich meine mich daran zu erinnern, dass da Sebastian Kehl das entscheidende Tor geschossen hat aus der Ferne und das war schon echt ein Stich ins Herz.
Ja, da war ich schon mit dabei als Fan, du auch.
Genau. Da hatte man wirklich das Gefühl, wenn wir da Dortmund kicken, könnte das echt mal nach Berlin gehen. Aber dann wurde es anders. Und das heißt, in den letzten 11, 12 Jahren war absolut gar nichts mehr dabei. In den letzten 11, 12 Jahren war absolut gar nichts mehr dabei. Erste Runde, zweite Runde, maximal vielleicht mal ein Achtelfinale, wo wir dann aber auch immer sofort gescheitert sind. Beispielsweise vor zwei Jahren waren wir dann im Achtelfinale gegen einen mehr als machbaren Gegner aus Wolfsburg 3-0 verloren. Also,
stimmt, um Gottes Willen, Jonas, ja.
Um nochmal alle abzuholen, was ist eigentlich letztes Jahr passiert? Zweite Runde im Elfmeterschießen ausgeschieden gegen St. Pauli.
Oh, das war aber auch ein absolutes Kackspiel, Junge.
Ey, ja, also wir kommen im DFB-Pokal absolut nicht auf unsere Kosten. Deswegen bin ich einfach schon mal froh, dass wir jetzt zumindest die erste Runde überstanden haben. Jetzt brauchst du für die zweite Runde halt ein bisschen Losglück. Und ja, ich muss schon ehrlich zugeben, ich hätte mal richtig, richtig Bock darauf, im DFB-Pokal weit zu kommen. Ich glaube, das fände ich fast sogar, auch wenn es finanziell natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber so ein DFB-Pokalfinale fände ich fast geiler, als in der Europa League weit zu kommen, weil das ist einfach so ein Prestige-Ding, mal in Berlin gewesen zu sein.
Voll, voll. Witzigerweise hat das Andi Schicker auch gesagt, dass er das so als Ziel auf der Agenda hat, warum sollte die TSG nicht mal in einem DFB-Pokalfinale spielen, weil ich glaube, er hat schon selber auf dem Schirm, okay, da jetzt so regelmäßig Richtung Champions League zu linsen, das wird sehr, sehr schwer. Vor allem jetzt mit der Dreifachbelastung, aber ne, Halbfinale oder Finale im Pokal, eigentlich absolut möglich.
Absolut. Also was in den letzten Jahren waren eigentlich kaum DFB-Pokalfinalspiele, wo man gesagt hätte, das hätten nicht auch wir sein können. Also klar ist da auch ab und zu mal Bayern und Dortmund drin, aber ganz, ganz oft sind da auch Mannschaften drin, die hättest du da jetzt nicht drin erwartet, ne? Weil die halt einfach ein gutes Spiel haben gegen einen guten Gegner und dann einen relativ einfachen Turnierbaum. Und so lang ist der DFB-Pokal ja auch einfach nicht, ne? Brauchst du ein, zweimal Glück und eine gute Runde und zack, bumm, bist du im Finale. Klar, das Finale dann zu gewinnen, gerade wenn da irgendwas für Bayern kommt, das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Aber erstmal ins Finale zu kommen, das haben schon Mannschaften geschafft, die deutlich schlechter sind als wir.
Ja, und ich zitiere es nochmal kurz, was Andi Schicker jüngst im Kicker gesagt hat. Aber warum sollten wir als TSG Hoffenheim nicht mal nach Berlin fahren und den Pokal gewinnen? Warum nicht? Oder das erste K.O.-Spiel im Europacup gewinnen? Das sind Möglichkeiten, die ich sehe und die ich uns zutraue.
Ja, gefällt mir. Ne? Gerade mit dem aktuellen Rückenwind, jetzt wo es funktioniert, ich meine, man kann Ilza und Schicker nicht vorwerfen, dass sie nicht auch schon getrommelt hätten, bevor sie erfolgreich wurden. Aber jetzt natürlich mit dem Erfolg dann weiter zu trommeln, hat natürlich dann schon mehr Stil.
Klar, passt aber natürlich auch zur DNA der beiden. Und es ist ja schon auch so, dass in dieser Saison die TSG von vielen Leuten ja, beachtet wird. Also es gibt, soweit ich das online verfolge, eigentlich niemanden, der sagt, die TSG wird ins untere Mittelfeld abrutschen oder geschweige denn absteigen. Ganz viele tippen die TSG eigentlich ähnlich oder einen Tick schlechter, also irgendwas zwischen 6 und 8 und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, Jonas, ob man über das Spiel gegen Aue noch irgendwas ableiten kann. Was wir natürlich gesehen haben, ist, dass da schöne Tore dabei waren, dass wir Dinge gesehen haben, die uns Freude gemacht haben, wie die tollen Umschaltsituationen zum 2-0 und zum 4-0 oder fast schon dieses Tiki-Taka-Tor zum 1-0. Aber ich weiß halt nicht, ob Aue da wirklich der Maßstab ist, weil ich glaube, du hast es ja auch neulich erst gesagt, der größte Unterschied zwischen so einem Team wie Aue oder uns ist wahrscheinlich dann, dass wir viel, viel schneller am Mann sind, viel weniger Räume lassen und Aue war zwar mutig, stand auch relativ hoch, aber wir hatten schon auch Platz, ne?
Ja, und deswegen, wir können gerne jetzt einzelne Spieler hervorheben, die natürlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben.
Wimmer, klar.
Ich glaube, wir werden später auch nicht drum herum kommen. Einfach nur, weil es sehr, sehr spannend ist und auch nicht so deutlich ist. Ich glaube, wir sollten später mal beide die Startaufstellung für das Köln-Spiel predikten, weil ne, da könnte es schon das ein oder andere schwierige Thema geben. Aber dennoch glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt ein Maßstab ist, wo sich jetzt Ilza wahnsinnig viel rauszieht. Also Wimmer hat einen super guten Eindruck gemacht und das Wichtigste ist eigentlich, und das ist mit Abstand das Wichtigste, dass Wimmer, der ja gut spielen kann, aber nach seiner letzten Saison in Wolfsburg, wo es ja alles andere als gut lief, jetzt einfach gut bei uns gestartet ist und selbst wenn es dann so ein Gegner ist wie Aue, einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Er hatte Spaß, er hat mit seinen Teamkollegen connected, er hat sich Selbstvertrauen wiedergeholt und das ist das Wichtigste. Ob der jetzt 2 Tore geschossen hat und eine Vorlage gemacht hat, das sei jetzt mal dahingestellt, deswegen wird er jetzt kein Stammspieler das ganze Jahr, nur weil er gegen Aue getroffen hat, aber dass er gut drauf ist und dass er sich wohlfühlt, das hat man auch gesehen nach jedem einzelnen Tor von ihm, wie er schon mit der Mannschaft gejubelt hat. Und er ist ja auch erst 1,5 Monate da.
Ja, ja, absolut, absolut. Die Frage, die ich mir eigentlich eher notiert habe, und vielleicht ist die sogar was für jetzt schon, ne, weil es ja mit beiden Spielen eigentlich zu tun hat, ist das, was wir da gesehen haben gegen Aue, nicht vielleicht vorerst unsere Startelf? Wir wissen natürlich, klar, Luca Philipp hat den Vorzug für Baumann bekommen, fand ich auch eine nette Geste, hat sich auch überhaupt nicht gerecht. Aber ansonsten könnte man das ja fast sagen, weil, ich weiß nicht, wie detailliert das alle verfolgen, gegen Köln wird ja Lemperle gesperrt sein. Kramaric hat noch ein bisschen Trainingsrückstand, könnte aber wieder dabei sein.
Aber eher einer für die Bank, ne? Also genau. Ich glaube nicht, dass Kramaric von Anfang an spielen wird.
Das gleiche gilt für Aslani. Und Prass und Machida sind auch angeschlagen. Also wir haben dann schon so ein paar Top-Leute nicht zur Verfügung. Das heißt, man könnte sagen, das ist unsere Elf gegen Köln. Was sagst du zu dieser These?
Gut, dann ist natürlich die Frage, wie ersetzt du Lemperle, trotz allem.
Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es
auch viele Möglichkeiten. Ja. Also ja, ne, wir haben es ja gerade schon gesagt, also ja gut, du hast recht. Wahrscheinlich ist es dann eher für die nächsten Wochen, wenn so jemand wie Aslani, Lemperle und Kramaric dann wieder voll dabei sind, vielleicht ein Dagim auch 100%ig angekommen ist, dann wird es eher ein spannendes Thema. Vielleicht für jetzt noch nicht 100%ig, aufgrund einfach dieser Notlage. Aber ja, dann ist es, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist dann Dekat für dieses Spiel der bisschen offensivere Part. Burcher und Abdullahu machen es ja eh top. Ich glaube, auch ein Wimmer hat sich jetzt seinen Startelf-Einsatz mehr als verdient. Und die einzige Frage, die ich mir gestellt hätte, hat es sich ein Loschek aktuell schon verdient, in die Startaufstellung zu rücken? Vermutlich nein, von den Auftritten, die ich bis jetzt gesehen habe. Wird er trotzdem spielen? Ja. Aufgrund der Situation rund um Aslani und Kramaric.
Ja, würde ich ganz genauso beantworten. Mein spontanes Bauchgefühl, Jonas, wäre, dass gegen Köln Max Mörstedt startet. Nicht wegen des Tors, sondern generell. Er hat die 9 bekommen, er hat viel Einsatzzeiten bekommen in der Vorbereitung. Das wäre mein Gefühl zumindest.
Ja, ja. Also wenn du es natürlich 1:1 ersetzen willst, ist Mörstedt natürlich die Wahl. Könntest aber natürlich auch mit Dagim oder mit Conte theoretisch gehen, obwohl Conte ist wahrscheinlich eher Außenseiterrollen. Ich glaube, für Conte wird es eine hervorragende Saison sein, wenn er mehr Einsatzzeiten bekommt als Damar. Ist wirklich. Also ich glaube, wenn er wirklich regelmäßig so ab der 70. eine Alternative ist, dann ist es für Conte wirklich eine sehr gute erste Saison gewesen.
Genau, aber das Zwischenfazit ist ja schon mal, würde ich sagen, Conte ist einer der Gewinner der Vorbereitung. Ja. Er hat viel Einsatzzeit bekommen und Grüße an unseren Bruder Joshua. Er meint ja, Conte wird eine wichtige Rolle in der Saison spielen und sehr regelmäßige Einsatzzeiten bekommen.
Das glaube ich tatsächlich nicht.
Ich bin mir unsicher, aber er hat auf jeden Fall die Anlagen, das hat man auch gegen Aue gesehen. Was man natürlich nicht vergessen darf, die Konkurrenz ist groß auf der Position.
Ja, und ich, klar, du kannst am Ende kannst du eh auf die Füße fallen, aber wir sind ja hier auch da, um uns ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen.
Yep.
Ich bezweifle, dass ein Spieler, der 23 Jahre ist und schon so eine lange Leihhistorie hat, ich weiß, es gibt immer die Geschichten hier, du kannst auch spät explodieren, Jamie Vardy ist auch erst mit über 30 gut geworden, bla bla bla. Aber ich glaube nicht, dass Conte die Klasse hat für einen Spieler in der internationalen Klasse. Also, dass es ein Spieler ist, der sich so auf Europa League, Champions League Niveau etablieren könnte, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein grundsolider Bundesligaspieler, aber viel mehr sehe ich da nicht in ihm.
Ja, aber, ist ein Punkt.
Aber dadurch, dass ich bis vor 2-3 Jahren nicht mal gedacht hätte, dass es der jemals in unsere in unseren Kader überhaupt schafft von der Bundesliga, hat er jetzt schon mehr erreicht, als ich eigentlich je gedacht habe.
Ja, und man muss auch sagen, ne, also vor 3 Jahren hatten wir, aber ich glaube auch fast alle TSG-Fans das Gefühl, dass ein Aslani kein Bundesliga-Format hat. Und vor 2 Jahren mit 22 war der immer noch kein Thema. Ne? Vor genau 2 Jahren war Fisnik Aslani keinem, der auch einigermaßen Bundesliga verfolgt, irgendwie großartig bekannt.
Genau, hat einfach dann irgendwie mit Selbstvertrauen zu tun. Das Jahr in Elversberg hat ihn gerettet.
Ja.
Und ohne dieses Jahr in Elversberg, genauso unter diesen Umständen, wäre es auch nichts geworden. Das hat manchmal einfach dann mit Glück zu tun und mit der richtigen Entscheidung am richtigen Ort.
Ja, es gibt ja so viele Spieler mit, auf einem hohen Niveau, die sich dann da irgendwie um die Plätze streiten. Und ja, es ist dann auch einfach, glaube ich, viel Momentum, auch irgendwie Persönlichkeit und so weiter. Beharrlichkeit natürlich nicht zu vergessen, ja.
Ja. Ich hätte mal eine sehr provokante Frage an dich, die mir jetzt gerade mal so im Kopf rumschwirrt.
Hau raus, gerne.
Ich weiß, hat auch sehr viel mit Verletzungsproblemen zu tun. Aber Valentin Gendrey, würdest du rückblickend sagen, ich meine, ist es jetzt das zweite Jahr, wo er da ist? Also er geht doch jetzt sogar schon in sein drittes Jahr, oder kam er irgendwie im Winter? Ich habe es gerade nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm.
Ich glaube, er geht in sein drittes Jahr jetzt. Also es beginnt
mein
sein drittes.
Und er war schon teuer, ne?
Weißt du es auswendig, was er gekostet hat?
Waren es 12?
Red ruhig weiter, ich finde es kurz raus.
Ich glaube, es war auf jeden Fall zweistelliger Millionenbereich. Ich habe jetzt gerade 12 im Kopf.
Circa 10.
Okay, circa 10, vielleicht mit Bonuszahlungen, ja, okay. Also auf jeden Fall zweistellig. Ist Gendrey, unter Berücksichtigung seiner Verletzungstheorie, aber grundsätzlich von dem, was wir erwartet hätten, ein Fehlkauf gewesen?
Stand heute ja.
Eigentlich ja, ne?
Stand
das,
heute
es ja. Es klingt hart, weil er ja immer noch irgendwie Teil des Kaders ist und weil er ja auch immer wieder die Chance bekommt und seine Spielzeiten bekommt und weil man auch immer wieder denkt, boah, eigentlich hat er echt Potenzial. Aber wenn du dir überlegt hast, der kam ja damals zu einem Zeitpunkt, wo wir alle so dachten, boah, muss das jetzt sein, scheiße, der wird Pavel auf jeden Fall verdrängen. Und jeder, vor allem du natürlich als Pavel-Liebhaber, hast natürlich so gedacht, ach scheiße, hoffentlich ist der nicht so gut. Es würde schon wehtun, wenn Pavel jetzt frühzeitig in Rente geschickt wird von dem. Aber er hat es ja 0,0 geschafft. Pavel hat ja eigentlich seinen Stammplatz nie wirklich verloren an ihn. Und jetzt auch, er ist ja nicht mal ansatzweise im Konkurrenzkampf mit Zufall. Er ist der absolute Backup von Zufall. Das liegt natürlich auch an Zufall, aber natürlich auch an Gendrey.
Ja, absolut wahr. Und das ist natürlich auch aufgrund des Alters krass. Gendrey ist eben im besten Fußballeralter. Zufall ist eigentlich ja ein Jahr vor der Rente. Das muss man schon sagen. Aber es ist halt einfach leistungsgerecht und ja, schon bis zu einem gewissen Grad kurios gelaufen. Aber man darf nicht vergessen, wie viele Spiele er auch aufgrund der Verletzung verpasst hat. Der hat ganz selten eine Phase gehabt, in der er länger zur Verfügung stand.
Obwohl auch das natürlich zur Einschätzung eines Fehlkaufs gehört. Eine Verletzung, zwei können immer passieren. Aber ein Spieler, der dauerhaft irgendwelche Wehwehchen hat, auch das gehört natürlich am Ende, wenn du jemanden bewerten willst, wie war er die letzten 3 Jahre, gehört es natürlich auch immer zur Bewertung dazu. Am Ende hast du Geld ausgegeben und hast gehofft, dass er dieses Geld wieder reinbringt und das ist Stand heute noch nicht passiert.
Ja, leider ja. Das Glück von Gendrey ist halt, wir haben 3 Wettbewerber zu spielen und wir brauchen ein Backup für Zufall. Zufall ist topfit für sein Alter, aber der wird nicht, lass mich rechnen, 45 Spiele machen oder so.
Dieses ist aber ich glaube, er könnte es. Ich glaube, er könnte es. Ohne Witz.
Schauen wir mal.
Ich glaube, es wird dann nicht getan, weil man sich so denkt, ja, ist ja auch nicht nötig. Aber ich glaube nicht, dass jemals der Punkt kommt, wo Zufall zu Ilzer geht und sagt, boah, also heute habe ich Muskelkater. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, der hat einfach eine top, top, top Mentalität. Und zudem ist der auch einfach topfit. Also, ne, das ist... Ich glaube nicht, dass da ein Punkt kommt, wo er sagen würde, heute setze ich mich mal freiwillig auf die Bank.
Ich verstehe den Eindruck auf jeden Fall, aber wir haben es halt auch noch nicht erlebt. Also die letzte Saison, in der er wirklich absurd viele Spiele machen musste, war 23, 24 bei West Ham. Da war er schon noch viel, viel jünger und da hat er wirklich 47 Pflichtspiele abgerissen. Kann er das mit 34 noch? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber natürlich war das ein absoluter Glücksgriff von Schicker und Paiduch.
Du rennst mit deiner Einschätzung da bei mir absolut offene Türen ein. Ich meine, er ist 34, ich bin gerade erst 30 geworden und wenn ich sonntags Kreisliga gespielt habe, rolle ich mich montags erstmal aus dem Bett. Also ich kann absolut verstehen, dass man denkt mit 34, aber es ist halt irgendeine außergewöhnliche Genetik, glaube ich, im Ausdauerbereich, die Zufall einfach hat. Und er ist einfach extrem fleißig, glaube ich auch.
Ja, ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Dann reden wir doch noch mal ganz, ganz kurz weiter über die Aufstellung, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Wir haben da nämlich zwei Hörerfragen bekommen und die sind ziemlich gut. Und naja, gute Fragen erkennt man daran, dass sie ein bisschen schwierig sind. Wobei eine war vielleicht ein bisschen einfacher, die können wir direkt abräumen. Werden Mats Rotz und Zufall Stamm spielen oder zumindest tendenziell Stamm spielen?
Ja.
Ich denke auch. Also ich glaube, die Frage geht jetzt hauptsächlich um Mats Rotz. Ich verstehe die Frage, weil die Vorbereitung war jetzt nicht irre überzeugend. Aber angesichts des Talents, angesichts des Alters, angesichts des ausgegebenen Gelds wird man Mats Rotz auf jeden Fall erstmal den Vorzug geben vor einem Bernardo, der ja auch kleinere Blessuren hatte. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, auch Bernardo war ein absoluter Glücksgriff. Aber Bernardo ist jetzt auch nicht der Spieler eines gefestigten Europa-League-Teams, der da absoluter Stammspieler ist. Ich glaube, der Vorteil von Bernardo ist eben seine absolute Konstanz und Zuverlässigkeit und dass er eben auch Backup-Innenverteidiger spielen kann.
Bernardo hat unsere linke Seite nach vielen, vielen Jahren, wo die Seite verloren war, gerettet.
Ja.
Mit genau dem, was er getan hat. Mit seiner Leidenschaft, mit vor allem seiner defensiven Stabilität und auch mit seiner Laufbereitschaft. Viele, viele Jahre haben wir darüber geredet, dass unsere linke Außenverteidigerposition einfach wahnsinnig anfällig ist defensiv. Und Bernardo hat das geschafft, dass wir darüber nicht mehr geredet haben. Jetzt ist nur das Problem, wenn du die Position auf das nächste Level bringen willst, dann reicht es nicht mehr, da einfach einen Benedikt Höwe das hinzustellen, als Beispiel, der einfach die Seite dicht macht, aber nach vorne nicht wirklich was kreiert.
Linksverteidiger eines Weltmeisters. Aber ja, ich verstehe das Problem, wir waren da schon extrem limitiert, auch 2014.
Genau, ja. Genau, das ist es. Und Mats Rotz ist jetzt der Versuch, sollte er es schaffen, defensiv genauso stabil zu sein wie Bernardo, dass er auch nach offensiv ein bisschen was bewegt. Ne? Und solange er defensiv seine Aufgaben genauso gut erfüllt, das ist erstmal der Standard. Das ist das Erste, was er zu tun hat. Und alles Offensive, weil Bernardo bringt auch nicht viel nach vorne, ist jetzt dann erstmal Bonus. Da hat Mats Rotz ein bisschen Zeit, sich einzugrooven. Aber Mats Rotz ist auf jeden Fall eingeplant als die Zukunft auf der linken Seite.
Würde ich auch sagen. Gleichzeitig hat es Bolb so ein bisschen die Sorgen, dass eben Rotz genau das wieder mit reinbringt. Ne? Also einerseits natürlich mehr Schub nach vorne, aber andererseits eine gewisse defensive Wackeligkeit, die ihm da aufgefallen ist. Ich weiß nicht so ganz genau, inwiefern da die Testspiele im Maßstab sind, aber hast du die Befürchtung auch? Oder ich würde fast dazu tendieren, da muss man noch mal ein bisschen abwarten. Aber klar, das ist immer das Risiko. Wenn du von der Sicherheitsvariante Bernardo hingehst zu einer Variante wie Rotz, kann es auch sein, dass man da erstmal scheinbar eine Verschlechterung erkennt.
Kann natürlich passieren. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass er jetzt auch gerade erst aus der niederländischen Liga kommt.
Genau.
Aber das ist wirklich eine Frage, die gilt es zu beobachten, weil Mats Rotz, wir haben ihn jetzt noch wirklich nicht oft gesehen, gegen Flügelspieler, die wirklich auf höchstem Niveau spielen. Dafür ist einfach zu wenig Zeit vergangen.
Also Top-Frage auch das, aber ich glaube, mir ist das jetzt zu früh und zu heikel, mich darauf festzulegen. Aber ja, es gibt schon Indizien, die dafür sprechen, einfach auch, dass das Niveau, auf das er jetzt kommen muss, höher ist als das Niveau, auf dem er davor gespielt hat, klar.
Je nachdem, über welche Seite El Mala kommt, können wir die Frage vielleicht schon in der nächsten Folge beantworten. Je nachdem, über welche Seite El Mala kommt, können wir die Frage vielleicht schon in der nächsten Folge beantworten.
Ja, und dann, wir sind ja auch gleich noch beim ersten FC Köln. Aber dann stelle ich trotzdem noch mal ein paar Fragen zur Aufstellung. Wenn ich mir jetzt noch mal die Aufstellung gegen Aue angucke, und wir sind uns ja relativ einig, dass die jetzt vorerst mal ähnlich bleiben könnte, Aber auf welcher Position siehst du jetzt beispielsweise einen Kramaric? Uns ist natürlich klar, also mir zumindest ist klar, ein Kramaric wird nicht alle Spiele starten. Bei weitem nicht. Aber ich sage, Kramaric wird viele Spiele starten. Aber wer ist denn dann da das potenzielle Opfer? Ist es ein Dekat oder wer ist es?
Gute Frage. Es könnte tatsächlich am ehesten noch ein Dekat sein. Weil ich finde, wenn du dann wirklich ein Mittelfeld hast, bestehend aus Burcha, Abdullahu, Dekat und Kramaric, das ist wirklich einfach zu wenig Tempo und zu viel auch Spieler, die nur über das zentrale Mittelfeld kommen. Also da ist dann viel zu wenig Breite drin, meiner Meinung nach. Aber ich halte es tatsächlich auch für möglich, dass man da jetzt als Beispiel so eine Position von Loschek mal opfert.
Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ne? Und dass man da sagt, okay, Lemperle oder je nachdem Aslani, wenn er wieder fit ist. Wenn Aslani fit ist, ich meine, David, am Ende, wir müssen jetzt mit ihm planen, auch wenn wir natürlich nicht in Stein gemeißelt wissen, dass er bleibt. Aber wir planen jetzt einfach mal mit ihm. Dann wird Aslani unser Stoßstürmer sein. Und dann kannst du mit so einem klaren Neuner eigentlich da hinten relativ flexibel arbeiten. Und dann kann es auch sein, dass Loschek seinen Platz verliert, tendenziell, und dass ein Kramaric dann so ein bisschen die flexiblere Position übernehmen kann. Aber ja, dann fehlt ja trotzdem noch einer, und ich glaube einfach, dass Dekat viele Spiele machen wird, aber wir werden, glaube ich, nach dieser Saison noch nicht sagen, dass er unangefochtener Stammspieler gewesen ist.
Ja. Und wer würde das Opfer werden? Also wie gesagt, wir haben ja vor zwei Wochen diesen Hot Take bezüglich Aslani rausgehauen. Aber klar, wir müssen mit ihm planen. Wer wird das Opfer, wenn Aslani wieder reinrutscht? Eher Lemperle oder eher Loschek?
Eher Loschek.
Glaube ich auch, weil
Lemperle ist.
Ja.
Mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein, der passt. Das soll gar nicht abwertend sein. Aber Lemperle ist der bessere Sidekick von Aslani.
Na,
Lemperle ergänzt ja Aslani viel besser als Loschek.
Ja, und Lemperle ist halt auch, also wie gesagt, auch Loschek haben wir jetzt nicht oft genug gegen Top-Gegner gesehen, deswegen unter Vorbehalt. Aber Lemperle ist halt auch der deutlich aggressivere und fleißigere Anläufer.
Ja. Individuell der bessere Fußballer, vermutlich nicht.
Nee.
Aber
nee,
das ist eben nicht alles.
Genau. Trotzdem, ne, die 10 für Loschek spricht schon dafür, man will ihn wieder an vorderster Front sehen. Aber wie gesagt, wir haben ja wahrscheinlich auch 45 Pflichtspiele. Deswegen wird Loschek davon ganz, ganz sicher einige machen. Um wen ich mir eher Sorgen mache, wenn wir uns die ganzen Transfers und den Kader so ein bisschen angucken, ist ein Kajetan Lenz. Das ist jetzt auch kein so krasser Hot-Take, aber für jemanden, der 10 Millionen gekostet hat, wird der, glaube ich, fast schon selber überrascht sein, wie wenig er spielt am Ende.
Ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann schon so kommuniziert. Ich meine, du kommst ja auch von einem Zweitligisten, da kannst du ja nicht also so davon überzeugt sein, dass du dann bei einem europäischen Club direkt startest. Gerade auch, er wusste ja, zu welchem Verein kommt, und er wusste auch, dass mit Burra und Abdullahu da eigentlich gesetzte Sechser spielen. Und ich glaube, das ist genauso kommuniziert, dass er seine Spielzeiten bekommen wird, vor allem auch in der Europa League oder mal gegen einfachere Gegner. Und ja, deswegen wird es vollkommen in Ordnung sein. Der letzte, über den ich mir wirklich, 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 wirklich Gedanken mache, und ich prove me wrong, but wer kein Stammspieler dieses Jahr wird, ist Dagim. Ich glaube, er wird mich genau in dem bestätigen, was ich letztes Jahr gesagt habe. Du wirst dir wahnsinnig oft tanken, wahnsinnig hohes Tempo, aber sehr unglücklich am Ball. Glaube ich tatsächlich.
Ja, mein erster Eindruck ist, und in dem Fall wird sich's, glaube ich, ne, du hast ja eben gesagt, Loschek ist mit Sicherheit der bessere individuelle Fußballer im Vergleich zu Lemperle. Aber in dem Fall könnte das egal sein, aber da nicht. Ich bin mir nach dieser Vorbereitung fast felsenfest sicher, dass eben ein Dagim fußballerisch enorme Nachteile gegenüber einem Wimmer hat.
Das ist ja das Krasse. Kramaric war ja jetzt nie der schnellste Spieler, aber er war mal schneller als heute.
Yes.
Nimm Kramaric sein Tempo und er ist immer noch ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler. Nimm Dagim sein Tempo und er spielt wahrscheinlich Oberliga.
Hart gesagt, aber es ist was dran. Und ich glaube, uns ist vor allem klar, worauf du damit hinaus willst.
Das heißt nicht, dass er nicht dahin gehört, wo er ist und dass er nicht vielleicht zu Recht so viel gekostet hat, weil Tempo eben so selten ist und so teuer ist. Ja. Aber hohes Tempo geht oft einher mit vielleicht etwas schlechterer Technik, schlechterer Abschlussstärke. Das ist einfach was, was sich ganz, ganz oft ergänzt. Außer du bist schnell und hast noch die perfekte Technik, aber dann kostest du halt auch 200 Millionen und heißt Vini Junior oder Mbappé.
Absolut, absolut. Ja, damit haben wir doch jetzt schon mal so ein bisschen sortiert, aber ich will zum Ende nochmal deine These von der letzten Folge hier in den Raum werfen. Es wird keine absolute Startelf geben, ist nicht möglich. Wir werden 8 Europa-League-Spiele erleben, hoffentlich mehr. Und die Auslosung, vielleicht das auch nochmal ganz kurz als Fußnote, ist bereits in 3 Tagen am 28.08. Es sind da auch wirklich ein paar interessante Teams dabei, auf die ich mich freuen würde, wenn wir auf die treffen. Zum Beispiel, sagen wir, AC Mailand, Crystal Palace. Durch die Qualifikationen können auch noch ein paar interessante reinrutschen. Einen großen Namen hatte ich jetzt noch vergessen. Marseille und Juventus natürlich. Ne? Also wäre schön, wenn wir da auch auf jemanden von den ganz Großen treffen würden. Weil es gibt ja verschiedene Töpfe und wir sind, im schlechtesten oder zweitschlechtesten Topf. Aber warten wir es einfach ab. Die Qualifikationsrunden laufen noch und die Auslosung ist dann eben am Freitag.
Genau, das heißt abschließend vielleicht noch ganz kurz 2-3 Worte zu unserem Gegner 1. FC Köln. Ich würde sagen, ist ein dankbarer Gegner für den ersten Spieltag. Klar, natürlich ein bisschen blöd, dass es in Köln ist. Das ist natürlich dann ein Hexenkessel. Aber wie hast du eigentlich dieses ganze Hickhack rund um Said El Mala wahrgenommen?
Oh, ich bin todesgenervt. Also, ich bin jetzt ja nicht der große Köln-Liebhaber, klar, aber also ich fand es dann am Ende, muss ich fast sagen, fast albern, dass er dann doch geblieben ist. Ne? Also
ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also, wenn Dortmund die ganze Zeit da geflirtet hat mit ihm und es scheinbar irgendwie nur noch an 5 bis 10 Millionen hing, dass irgendwie Köln 50 bis 60 wollte und irgendwie Dortmund 40, 45 geboten hat, da denke ich mir so, wenn wirklich alle Beteiligten diesen Transfer wollen, dann hängt es doch bei so einem Spieler und bei Dortmund nicht am Ende an so einem geringen Betrag. Klar, ich weiß, wir haben uns da auch mal schwer getan, ne? Jens Day, da haben wir dann waren wir dann ja auch hart und haben gesagt, die können uns mal. Aber das ist ja natürlich schon ein Spieler aus einer anderen Kategorie. Und ich hätte da schon gedacht, dass Dortmund da am Ende sagt, komm, also wir haben ja das Geld, da liegt es jetzt nicht irgendwie an 5 bis 10 Millionen. Und dass er dann nach diesem ganzen Hickhack, wo es hieß, Leipzig ist vielleicht mit drin, Dortmund ist vielleicht mit drin, und dann auf einmal kommt aus dem Nichts hier dieses Video von wegen, ja, ich bleib doch und ich bin ab jetzt euer neuer Zehner. Ich weiß irgendwie nicht 100%, also aus Köln-Perspektive hammergeil, ist ein Top-Spieler. Aber das, die tun ja quasi in ihrem Präsentationsvideo so, als wäre er jetzt eine treue Seele, der sich das alles angehört hätte und dann auf einmal gesagt hätte, ah nee, aber ich bleib auf jeden Fall beim 1. FC Köln. Ich liebe diesen Verein. Aber so war es ja scheinbar nicht. Sonst hätten nicht monatelang diese Gerüchte kuriert, dass es Gespräche gegeben hätte. Es hat einfach nur nicht funktioniert. Das wäre wie, wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, ja, Aslani, der wollte nie weg. Aslani liebt die TSG. Weißt du, was ich meine?
100%, ja, sehe ich ganz genauso. Und vielleicht könnte man aber an der Stelle sogar dem BVB in gewisser Weise gratulieren, weil wenn diese Summen, die du gerade genannt hast, stimmen, stelle ich mir wirklich die sehr, sehr ernsthafte Frage, ist El Mala so viel wert? Wir haben das typische Problem, eine starke Saison, Köln spielt einen ganz anderen Fußball als Dortmund und funktioniert es dann? Will man da wirklich über 40 Millionen zahlen? Wenn man selber ja gar nicht, Dortmund hat ja gar nicht so hohe Transfereinnahmen, ich weiß nicht, wie es sonst läuft und hat ansonsten sehr, sehr viel ausgegeben. Also Dortmund ist jetzt schon 70 Millionen im Minus, sodass ich das schon verstehen kann. Eine witzige Fußnote noch, Jonas, genau zu der Frage, warum bleibt er denn jetzt doch? Der Kölner Stadtanzeiger und die Bild haben Folgendes berichtet. Die Familie El Mala soll eine Weiterverkaufsbeteiligung im Vertrag erhalten. Mutter Sabrina El Mala berät ihren Sohn. Laut den Berichten erhält ihre Familie 5% bei einem Transfer von Said El Mala. Außerdem soll es eine jährliche Prämie von 500.000 Euro für die Familie geben. Also so hat dann Köln offenbar El Mala doch noch locken können, nachdem das mit Dortmund scheinbar sehr, sehr, sehr in Stocken geraten ist. Was natürlich gut ist für Köln, angeblich gibt es laut den gleichen Medien keine Ausstiegsklausel.
Tja, wollten sie natürlich nicht, weil ja dann die 5% geringer werden.
Lol.
Ja. Nee, vielleicht. Also keine Ahnung, ist mir am Ende auch vollkommen Schnutz. Das Einzige, wo ich jetzt direkt daran denken musste, ist, als ich gehört habe, dass quasi die Familie auch, was hast du gesagt, die Familie berät ihn quasi auch.
Die Mutter, ja.
Da muss ich natürlich direkt an die Doku denken von Mesut Özil, wo der Vater ihn beraten hat und dann ist es auch dermaßen in die Hose gegangen. Also, wenn wahnsinnig viel Geld auf hohe Inkompetenz trifft, dass ich jetzt einfach mal der Familie unterstelle, gar nicht böse gemeint, sondern ich könnte es auch nicht, sondern das ist halt einfach ein Business, wo du drin sein musst und das du gelernt haben musst. Da kannst du nicht einfach sagen, ich bin zufällig die Mutter und geh mal dahin und sag und verhandel mal da einfach so auf einer Arschbacke. Dann ist es einfach immer langfristig ein wahnsinnig schwieriger Hase. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass es genauso endet wie mit Mesut Özil und drücke ihm da persönlich privat alle Daumen.
Genau. Trotzdem ist es natürlich eine Meldung, die Köln jetzt so ein bisschen Rückenwind geben wird. Und ich habe noch so ein paar, zwei, drei Fakten zum 1. FC Köln, für die sich gar nicht mit dem Club beschäftigen, die dafür sprechen könnten, dass es entweder für Köln etwas besser läuft als letzte Saison oder etwas schlechter. Was mich nämlich sehr überrascht hat, Jonas, vielleicht hast du es auch nicht so auf dem Zettel, also der neue Trainer ist ja René Wagner. Das wissen bestimmt auch nicht alle. Das war der Co-Trainer davor. Von Lukas Kwasniok. Und René Wagner hatte den letzten 7 Bundesligaspielen 0,86 Punkte geholt. Und wurde jetzt aber trotzdem befördert. Also muss ich erstmal sagen, verstehe ich als Außenstehender nicht, aber okay. Was auch interessant ist zu wissen zu René Wagner ist, er ist ein Schüler von wem? Weißt du es zufällig? Wer ist sozusagen sein, wahrscheinlich sein Mentor?
Keine Ahnung.
Steffen Baumgart. Er war ziemlich, ziemlich lange Co-Trainer unter Steffen Baumgart bei Union Berlin, beim HSV.
Aber er hat nicht auch so eine Mütze auf.
Ich hoffe schon. Und bei Paderborn. Also ich denke, und das... Wir warten mal ab mit der Mütze. Er hat auf jeden Fall eine Fleischmütze auf dem Kopf. Entschuldigung für diesen etwas... Ja. Nein. Ich weiß sehr wenig über René Wagner, aber das ist vielleicht interessant zu wissen, weil wir wissen ja, wie Steffen Baumgart Fußball spielen lässt. Und das ist auch deswegen so interessant, weil eben René Wagner ein Wort liebt, und zwar Intensität. Das ist ihm sehr, sehr wichtig und das ist natürlich Ilze auch sehr wichtig, aber das verrät uns, dass der 1. FC Köln so ein bisschen spielen könnte, wie man vielleicht eher Union Berlin erwarten würde. Ob das dann genauso kommt, weiß ich nicht. Das Spiel gegen die Würzburger Kickers war nicht so ein richtig guter Maßstab. Man hat sich da auch sehr schwer getan gegen den Drittligisten. Aber ich glaube, es könnte ein etwas, wie soll man sagen, kniffliges Spiel werden. Aber gucken wir nochmal zum Abschluss ganz kurz auf den Kader. Der ist schon etwas breiter, vielleicht erst in der letzten Saison. Man konnte investieren, weil Kaminski verkauft wurde. Auch so ein bisschen streuen in jüngere Spieler. Skiri ist auch zurückgekehrt. Aber es gibt ein Problem. Ne? Man denkt erstmal, okay, 137 Millionen Kaderwert, das ist ja sogar unteres Mittelfeld. Aber was ist das Problem an diesem Kaderwert? Ein Drittel davon ist El Mala.
Ja.
Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Und ich glaube nicht, dass er ein Drittel des Teams tragen kann.
Genau, also das heißt, der Kader ist durchaus abstiegsgefährdet, ob jetzt unteres Mittelfeld oder nicht, aber in dem Bereich wird es wohl sein. Das erkennt man sicherlich auch an ein paar Faktoren, die, glaube ich, jedem einleuchten. Ne? Wenn wir uns den Kölner Kader gemeinsam angucken, stellen wir fest, von denen könnte eigentlich quasi niemand bei uns Stamm spielen. Den einzigen, den ich irgendwie interessant fände, ja, El Mala ignorieren wir jetzt natürlich mal kurz, das ist klar, wäre vielleicht Ragnar Ache.
Ach, also, auch das nicht.
Und auch der würde sich natürlich im Sturm nicht durchsetzen. Also haben wir eigentlich nur El Mala, der wahrscheinlich für Ilzer sehr interessant wäre. Und der Rest, schwierig. Ne? Die Doppel-6 gilt als etwas problematisch.
Gut, obwohl da, ich fand einen sehr starken Transfer, sich Skiri wieder zurückzuholen, weil der war zu Kölner Zeiten, war der schon richtig stark.
Ja, aber ist sicherlich auch ein Grund, warum er jetzt mit 31 fast umsonst, also für 1 Million, zu Köln wechseln konnte.
Ja, mit Sicherheit. Aber grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, es könnte auch ein bisschen so an Argentinien erinnern, die Spielweise von Köln. Das heißt, 10 Leute verteidigen und El Mala steht vorne rum, genauso wie Messi, und guckt mal, was er vorne machen kann. Das aber ist ja auch quasi immer das, warum der letzte Trainer El Mala nicht so gerne eingesetzt hat, weil du halt auch weißt, defensiv bist du einer weniger. Aber das wird dieses Jahr auf jeden Fall anders, weil El Mala wird mit Sicherheit nicht verlängert haben, wenn Rene Wagner eben nicht versprochen hätte, dass er jedes Spiel macht. Dieses Jahr wird er unangefochtener Stammspieler sein.
Ja, und ich freue mich auch ein bisschen deswegen auf das Spiel, weil ich mir so ein bisschen vorstellen kann, wie Wladimir Zufall dieses Spiel angehen wird gegen Said El Mala. Und ja, ich glaube, der wird dem oder hoffe sehr direkt in den ersten 15 Minuten dreimal böse auf den Fuß treten, damit klar ist, in welche Richtung das geht. Und ich glaube schon, ehrlich gesagt, ich meine das völlig ernst, dass Zufall El Mala körperlich deutlich überlegen ist. Natürlich nicht, was den Speed angeht, ne? Aber rein physisch, rein körperlich und auch rein, was sozusagen die Einsatzbereitschaft angeht.
Oder die Erfahrung auch, die Abgezocktheit. Ich glaube, dass El Mala selten in seiner Karriere gegen einen so gut ausgebildeten Spieler gespielt hat wie Zufall. Du musst einfach mal festhalten, dass bis auf jetzt vielleicht Kramaric Zufall mit Abstand der Spieler ist in unserem Kader, der fußballerisch am meisten erreicht hat. Das ist einfach so.
Klar, Conference-League-Sieger geworden beispielsweise und ja auch viele internationale Spiele gemacht. Ne? Auch mit Tschechien, ja. 65 Länderspiele, bei der Europameisterschaft teilgenommen, bei der Weltmeisterschaft teilgenommen und so weiter.
Genau. Gut, David, aber dann ist es doch eine schöne Folge gewesen vor dem Bundesliga-Start. Und wenn wir ansonsten nichts mehr haben, bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als euch einen schönen Mittag dann zu wünschen, wenn ihr euch das Spiel entweder im Stadion oder vor dem TV anschaut.
Ganz genau. Danke dir, Jonas, für das interessante Gespräch. Danke euch fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.